Einen schönen guten Abend, Frau Messer, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, einer verkürzten Ausgabe zu später Stunde, in der wir über die Lage in der Ukraine sprechen wollen, die Ansage aus Amerika und die Konsequenzen für uns, und begrüßen dafür unter anderem eine ausgewiesene Sicherheitsexpertin, Politikwissenschaftlerin, die sich intensiv mit der Frage auseinandersetzt, wie eine Friedenslösung in diesem geschundenen Land aussehen könnte. Ich kann, sagte sie neulich, und das klang ein bisschen frustriert, ich kann diesen Begriff Weckruf nicht mehr hören. Man hat das Gefühl, der Wecker klingelt seit Jahren ununterbrochen. Aber wir wachen einfach nicht auf, sondern drücken immer wieder die Schlummertaste. Schönes Bild. Herzlich willkommen, Jana Poliarin. Freue mich sehr.
Danke.
Ja, er ist unser Mann in Brüssel, er war unser Mann in Washington und er war unser Mann in Peking, nicht unwichtig in diesem ganzen Kontext. Und er war dabei, als Vance in München die berüchtigte Rede hielt. Da passierte tatsächlich Geschichte, sagt Ulf Röller, und hat hinterher über diesen Moment gesagt, dass er ihn offenbar ins Grübeln gebracht hat. Wir sitzen da immer, sagt er, in München wie in so einem Rotarier-Club des Westens. Und wir reden uns, Frau Poliarin lacht, reden uns die Welt schön. Aber, und das ist der entscheidende Gedanke, die bösen Buben, die Russen, die Iraner und andere laden wir nicht ein. Sollten wir, fragt er, sollten wir nicht dazu übergehen, auch mit denen zu reden, auch wenn es mühsam ist und auch wenn man es vielleicht nicht will? Gute Frage. Herzlich willkommen, Ulf Röller. Ja, über die Ukraine wird gerade sehr viel geredet, mit der Ukraine eher wenig. Wir wollen es heute zumindest versuchen, da sehen wir ihn schon zugeschaltet, einer, der als Botschafter für sein Land nie ein klares Wort gescheut hat, der damit auch manchmal aneckte, der aber wie wenige andere immer wieder klar gemacht hat, was tatsächlich auf dem Spiel steht und nicht nur für die Ukraine, sondern auch für uns, ist jetzt Botschafter in Brasilien, demnächst glaube ich in New York, uns von dort aus zugeschaltet. Guten Abend, André Melnik. Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Und in Washington, und da sehen wir uns schon, sind wir verbunden mit Elmar Thewissen, den wir unter anderem fragen wollen, ob Ulf Röller recht hat, wenn er sagt, dass wir mit unseren völkerrechtlichen, mit unseren moralischen Prinzipien, die wir immer hochhalten, in dieser neuen Welt möglicherweise in eine Sackgasse laufen, weil es ab sofort eigentlich nur noch um Dominanz geht. Das ist ein interessanter Gedanke. Guten Abend, Elmar. Freue mich sehr, dass das klappt.
Guten Abend in die Runde nach Hamburg.
Emma, vielleicht bleiben wir direkt bei dir und bleiben direkt im Weißen Haus. Es gab einen ganz bemerkenswerten Moment und den schauen wir uns einmal an. Trump, der laut nachdenkt über die Ukraine und insbesondere über den Präsidenten, und Folgendes hat er gesagt.
Nun, es gab lange keine Wahlen in der Ukraine. Dort herrscht im Wesentlichen Kriegsrecht. Und ihr Anführer, ich sage das nicht gern, aber er hat nur noch 4% Zustimmung. Wenn Sie einen Platz am Tisch wollen, würde ich sagen, also die Ukrainer müssen sagen, die letzte Wahl ist lange her. Das hat mit Russland nichts zu tun. Das kommt von mir und auch von allen anderen Ländern. Und heute höre ich, oh, wir wurden nicht eingeladen. Nun, ihr wart 3 Jahre lang dabei. Ihr hättet es vor 3 Jahren beenden sollen. Ihr hättet es nie anfangen sollen. Ihr hättet einen Deal machen können. Ich hätte einen Deal machen können, der ihm fast das ganze Land gegeben hätte und keine Menschen wären gestorben, keine Stadt zerstört und keine Kuppel abgerissen worden. Aber sie haben sich entschieden, es nicht so zu machen.
Für wen spricht er so, Elmar, wenn man das hört, bevor wir gleich André Melnik fragen? Ihr hättet einen Deal machen sollen, ihr hättet es gar nicht erst anfangen sollen. Das ist ja eine komplette Verdrehung der Tatsachen, so als hätte Putin die Ukraine nie angegriffen.
Ja, er spricht für sich und nimmt in Anspruch, er spricht für das amerikanische Volk. Und das ist, muss man klar sagen, eine völlige Verdrehung der Geschichte. Und er hat das Narrativ von Wladimir Putin übernommen, genau, der das ja schon seit langer Zeit behauptet, die Ukraine sei schuld. Mhm. Und auch kleine Fußnote, diese 4%, von denen er spricht, Zustimmungsrate, sind Blödsinn. Die neueste Umfrage sagt, 57% steht hinter Zelensky. Das mag jetzt nicht weltbewegend sein, aber unterm Strich trotzdem die Mehrheit in der Ukraine. Also Donald Trump versucht sich auf der Linie von Wladimir Putin, und das zeigt eigentlich sehr deutlich, auf welcher Seite er am Ende steht, wenn sie sich an den Tisch setzen und tatsächlich einen Deal aushandeln wollen.
Bevor wir gleich André Melnik fragen, Elmar, noch eine Frage. Was ist das, dieses Verhältnis dieser beiden Männer? Gibt es da eine persönliche Befindlichkeit? Hat das was mit, also wenn man sich anschaut, was gerade in Amerika grundsätzlich passiert, da ist ein Gefühl dominant, ist mein Eindruck. nämlich das Gefühl von Rache. Gibt es da eine alte, offene Rechnung? Frau Pugliarin nickt.
Ja, die gibt es. Also eine Rechnung gegenüber den Europäern, nicht gegenüber Wladimir Putin ganz offenbar. Mhm. Er bewundert Wladimir Putin, weil er mit autoritärer Kraft dieses Land, Russland, zusammengehalten hat, weil er auftritt wie einer der mächtigsten dieser Erde, obwohl er, ich sag mal, von der Wirtschaftskraft ja gar nicht viel vorzuweisen hat. So, und Donald Trump ist einer, der ist der festen Überzeugung, dass Amerika Größe dadurch beweist, dass er imperiale Ambitionen zeigt. Dass er, auch das ist ja bezeichnend, Partner, Freunde unter Druck setzt, erpresst und nötigt, während er gleichzeitig das Narrativ von Wladimir Putin übernimmt. Und man könnte ja, glaube ich, ehrlicherweise sagen, das ist ja ein Zeichen von Schwäche und nicht ein Zeichen von Stärke, wenn er ausgerechnet gegenüber dem, der in Europa einen Krieg ausgelöst hat, einen Angriffskrieg, gegenüber dem so schwach auftritt.
Frau Pugliarin.
Ja, was auch interessant ist, ist das Verhältnis, was Trump zu Zelensky hat. Und zwar schon aus seiner ersten Amtszeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass Zelensky eine wesentliche Rolle dabei gespielt hat, dass das erste Amtsenthebungsverfahren gegen Trump geführt wurde. Es gab ein Telefonat zwischen Trump und Zelensky, wo Zelensky quasi aufgefordert wurde, Beweise zu finden. Damals im Fall Hunter Biden gegen Joe Biden. Und es ging eigentlich darum, die Wahl damals zu beeinflussen. Und es gibt einen Groll immer noch bei Trump, dass die Wahl damals, also sie ist ja nicht offiziell verloren gegangen in Trumps Welt, sondern Trump sagt ja, die Wahl ist gestohlen worden. Mhm. Aber er macht Zelensky dennoch dafür verantwortlich, dass es da dieses Impeachment gab.
Das ist ein sehr interessanter Punkt. Sollten wir gleich noch mal vertiefen. Das ist nämlich mein Eindruck schon die ganze Zeit, dass es um so ganz schlichte, sehr archaische Gefühle wie Rache geht. Elmar, ist da was dran an dem, was Jana Pugliarin gerade gesagt hat?
Ja, ich glaube, da ist was dran und das schlägt sich ja in Taten nieder. Ich will mal beschreiben, was uns Zelensky da am Freitag, ich war mit im Raum, nein, am Samstag war es, als es ein Gespräch gab mit den amerikanischen Senatoren. Da hat er erzählt von letzter Woche, als der Finanzminister der USA, Scott Bessent, in Kiew war. Und er hat ihm gewissermaßen einen, wir würden es Knebelvertrag nennen, vorgelegt. In dem stand drin, dass die Ukraine die Hälfte aller Einnahmen aus der Ausbeutung der Rohstoffe an die USA überschreiben sollten, Zugang zur kompletten Infrastruktur, zu den Häfen, auch da jeweils Abgaben entrichten soll, in einer Gesamthöhe am Ende von etwa 500 Milliarden Dollar, die die USA sich daraus erhoffen. Zum einen als Ausgleich für das, was die USA an Unterstützung schon geleistet haben. Da glaubt Donald Trump, das wären schon 300 Milliarden gewesen. Das stimmt nicht. Es waren 175 Milliarden und 70 Milliarden davon sind in die amerikanische Rüstungsindustrie geflossen. Und das Zweite eben, dass er gewissermaßen die Ukraine zu einer Art Kolonie dadurch machen würde, weil sie gar nicht in der Lage wäre, eine eigene Wirtschaftskraft für das eigene Land zu entwickeln. Manche erinnert das an den Versailler Vertrag und das wollte der US-Finanzminister unterschrieben haben von Volodymyr Zelensky, der das natürlich abgelehnt hat.
So, und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Einschätzung von André Melnik, der uns, wie gesagt, aus Brasilien zugeschaltet ist. Noch demnächst ist, glaube ich, der Arbeitsplatz New York. Freue mich sehr, dass das geklappt hat, Herr Melnik, und aus aktuellem Anlass, weil Zelensky heute auch darauf reagiert hat, gesagt hat, diese 4% Zustimmungsrate, das ist Quatsch. Wie würden Sie denn die Situation in der ukrainischen Bevölkerung gerade beschreiben? Wie viel Rückhalt hat dieser Präsident? Wie viel Rückhalt gibt es noch für die Führung dieses Krieges? Und wie klingt das in ukrainischen Ohren, wenn eine solche Ansage aus Washington kommt?
Also ich habe mit meiner Mutter, mit meinen Schwiegereltern gesprochen und natürlich kochen jetzt die Emotionen bei uns zu Hause wegen all dieser Äußerungen und dieser Kakophonie aus dem anderen Ende des Atlantik. Und das kann man auch nachvollziehen. Ich würde auch jetzt vielleicht ungern schimpfen wie ein Kesselflicker, aber das würde ich nicht tun und zwar aus einem Grund. Wir brauchen die Amerikaner. Die Amerikaner waren für uns Nummer eins seit dem Beginn des Krieges als Verbündete und Unterstützer. Und ich glaube, wir dürfen jetzt nicht dieses Spiel spielen, das Putin aufzwingt, jetzt den Amerikanern und uns Europäer. Wir dürfen uns nicht teilen lassen. Wir dürfen nicht diesen Keil treiben lassen zwischen uns und die Amerikaner, zwischen die Europäer und die Amerikaner. Mhm. Denn der Krieg ist nicht lange nicht zu Ende. Und das ist, was im Fokus bleiben muss. Und wir sollten natürlich nicht unbeachtet lassen, all diese Beschuldigungen, die wir gehört haben. Und das tun wir auch. Gleichzeitig müssen wir versuchen, das ist nicht einfach, aber wir müssen versuchen, Donald Trump zu überzeugen, dass alles, was er hört, was sein Team hört, jetzt in Saudi-Arabien von Putin, das alles sind Märchen. Und man darf Putin nicht trauen. Und ich hoffe, wenn Donald Trump, und das ist auch die Einladung, die im Raum steht, nach seinem Sonderbotschafter Kellogg, der heute in Kiew ist, auch mal die Ukraine besucht und mit eigenen Augen schaut, also wie schwierig, wie prekär die Lage bleibt. 3 Jahre Krieg, das muss man sich vorstellen, das Leid der Menschen und all die Zerstörungen im Land. Und wir hoffen, also wir dürfen diese Hoffnung nicht verlieren. Wir sind am Anfang dieses langen Weges und ich glaube schon, dass es uns gelingen kann, auch Donald Trump als neuer Präsident, und er wird 4 Jahre bleiben im Amt. Das muss man auch vor Augen führen. Wir müssen mit ihm zu tun haben. Das ist das eine. Und das andere, wir haben jetzt gerade über den Wecker, der seit Jahren klingt, gesprochen. Ein schönes Bild, wie ich finde. Und jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, auch mitten im Wahlkampf in Deutschland. Es gibt noch ein paar Tage vor der Wahl, dass die Parteien, auch der wahrscheinlich künftige Kanzler Friedrich Merz, sich klar positioniert. Migration, innere Sicherheit sind wichtig, keine Frage für die Menschen, das haben wir gesehen, diese Attentate, furchtbar. Gleichzeitig, wenn man sieht, dass womöglich die Amerikaner sich doch zurückziehen werden, dass sie ihre Truppen aus Osteuropa, vielleicht sogar aus Deutschland abziehen werden, was wird das bedeuten für die Sicherheit in Europa? Und das heißt, es wäre schön aus meiner persönlichen Sicht ein wichtiges Signal, wenn sich alle demokratischen Parteien in Deutschland in diesem Wahlkampf in den letzten Tagen auf die Zielgerade konkret positionieren und sagen, Leute, 5% für die Verteidigung klingt astronomisch, gigantisch, aber es gibt wahrscheinlich keinen anderen Weg. Und das muss man auch den Menschen in Europa, in Deutschland zutrauen. Man muss ihnen Wahrheit sagen, wie man die eigene Sicherheit auch gewährleisten soll, wenn die Amerikaner vielleicht doch nicht so sind, wie sie seit Jahrzehnten diesen Schirm für uns, also für die Europäer, für Deutschland aufgespannt haben. Und das ist jetzt die große Frage. Sich nicht spalten lassen und das tun, was richtig ist, auch wenn das schmerzhaft ist.
So, da versucht er versucht es und tarnt es auch geschickt, die Verzweiflung, ein verzweifelter Botschafter und Vertreter seines Landes, irgendwie Zuversicht zu verbreiten, Ulf Röller. Allein mir fehlt aufgrund der Umstände ein bisschen der Glaube, dass es tatsächlich so ist. Aber ich verstehe die Position von Herrn Melnyk an dem Punkt sehr, sehr gut. In Brüssel, wie wird darüber geredet, wenn man sich das Treffen gestern anschaut? Ergebnis null. Nichts. Gar nichts. Der Versuch, irgendwie etwas auf die Beine zu kriegen. Kann das jetzt gelingen?
Wenn ich ein bisschen das noch ausholen darf, den Rotarier-Club. Mhm. Ein bisschen, was wir hier gemacht haben, ist ja auch der Rotarier-Club. Wir sind uns sehr schnell einig, was Trump gemacht hat, ist die Schuldumkehr. Die Ukraine ist für diesen Krieg zuständig. Das ist der minimalste Konsens in Europa und alle regen sich auf. Das stimmt. Er hat aber schon etwas gesagt, dass 3 Jahre eigentlich nicht viel passiert ist. Und vor allem im letzten Jahr habe ich keinen in Brüssel gefunden, der irgendwie geglaubt hat noch, dass die Ukraine wirklich das ganze Staatsgebiet wiederkriegt. Oder dass irgendeiner geglaubt hat, sie würden in die NATO kommen oder in die EU. Und trotzdem ist das wie eine Monstranz vor sich hergetragen worden und hat quasi die Kraft genommen, sich wirklich mit dem Konflikt auseinanderzusetzen. Das ist vielleicht das Positive an Trump. So wird es auch in Brüssel gesehen, dass er jetzt quasi Verhandlungen mit der Pistole am Kopf führt. Und jetzt man keine Chance mehr hat, noch einen Weckruf,
Ist nur, an wessen Kopf die Pistole ist.
Die Pistole am Kopf ist an den Europäern.
Sind wir uns sicher, dass sie genau am richtigen Kopf ist und am Kopf der Ukraine? Ukraine ja auch.
Ich glaube, sie ist natürlich ist Putin, brauchen wir, da finden wir sofort den Konsens. Aber die Europäer haben viele Jahre Zeit gehabt, ihre Sicherheit aufzubauen. Und es ist ihnen nicht gelungen. Und natürlich haben sie geglaubt, die Amerikaner müssten bereit sein, das zu tun. Diese Lebenslüge ist geplatzt. Jetzt ist man erstmal sehr, sehr durcheinander. Das hat man gesehen, was in Paris passiert ist. Ein für viele Leute in der EU ein katastrophaler Gipfel von Macron, wo er sich inszeniert. Und am Ende kommt raus, dass sie sich überhaupt nicht einig sind über die Fragen der Bodentruppen.
Es wirkt ja hektisch.
Ist nicht nur hektisch, es wirkt unorganisiert. Ja. Ich glaube, auf was es hinausläuft, wenn man sehr positiv denkt, ist es eine Koalition der Willigen, die sich meiner Ansicht nach auch schon, Frau von der Leyen führt viele Gespräche mit Regierungschefs, sich formiert. Ich glaube auch, dass die Deutschen im Verteidigungsministerium schon sehr gezielt darüber nachdenken, wie viel Bodentruppen sie stellen werden, ohne darüber jetzt offiziell zu reden. Natürlich wissen die Franzosen, natürlich die Engländer wissen, dass sie dabei sein müssen. Bei den Portugiesen und Spaniern, die haben immer noch das Gefühl, es ist sehr weit weg für sie. Aber es wird eine Koalition der Willigen geben. Das Problem ist, die müssen alleine voranschreiten. Es ist eigentlich nicht eine Sache, die die EU lösen kann, weil die EU keine Armee hat. Es ist eine nationale Frage, die münden muss in eine europäische Armee, die von nationalen Regierungen gespeist wird. Das heißt, der Prozess, wie ein Hochrangiger sagt, wird sehr schwierig und es wird sehr viel Konflikt geben. Aber am Ende hofft man, diese Koalition der Willigen hinzukriegen.
Aber konkret, wie soll das dann aussehen?
Naja, es kann sein.
Also wer bestellt jetzt? Ganz konkret.
Also das Problem, glaube ich, ist jetzt, dass du mit Macron eigentlich eine lame duck hast, so, wenn du ehrlich sagst.
Lass uns das doch einmal kurz durchgehen.
Genau.
Also wo sind, du redest immer vom Europa der Mitte und sagst, kriegt man direkt Ärger, wenn man das sagt.
Absolut, ja.
Warum kriegt man dann Ärger?
Naja, also weil zum Beispiel die Rechtspopulisten, die ja von Vance angesprochen worden sind, sagen, na, ich weiß, also wir sind doch auch die Mitte. Was heißt denn die Mitte? Das heißt, wir sind am Rand und ihr seid wieder die Edelvariante. Aber ich nenne es trotzdem die Europa der Mitte, weil ich glaube, dass die Patrioten, die sehr, sehr rechten in Europa, ein ganz anderes Europa wollen als das, das wir jetzt kennen. Dieses Europa der Mitte ist Macron, ist Scholz oder dann Merz. Aber dass diese zwei führenden Länder, Frankreich ist mehr oder weniger politisch gelähmt, der französische Präsident versucht mit solchen Gipfeln ein bisschen Flügel unter, ein bisschen Luft unter die Flügel zu kriegen. Merz ist noch nicht, wenn er es werden sollte, noch nicht da.
Und kommt insofern vielleicht in schwierige Koalitionsverhandlungen.
Kommt in schwierige Koalitionsverhandlungen. Aber ich glaube, das hören Sie auch, hört man auch aus der Kommission, bei den Regierungschefs ist es angekommen, der Weckruf. Das sagen sie. Wir wissen, es ist jetzt, gibt es keine Chance mehr, sich rauszuwinden. Sonst ist die Sicherheit Europa auf dem Spiel. Aber du musst es ja auch deiner Bevölkerung erklären. Was heißt denn das? Was, wenn man sich den deutschen Wahlkampf anguckt, über was wir jetzt gesendet haben, auch ihr gesendet habt, da war ja nicht das Top-Thema, deutsche Soldaten in den Osten zu schicken.
Nee, kannst du auch politisch keinen verkaufen.
Gar kein Vorwurf, sondern du siehst, aber das wird die Debatte sein. Das ist schlichtweg eine simple Realität.
Deswegen frage ich gerade ganz konkret, Frau Poliarin. Sie haben gerade bei Herrn Melnyk den Kopf geschüttelt. Würde mich noch mal interessieren, an welcher Stelle. Und daran anschließend aber die Frage, wenn wir das mal ausbuchstabieren, was würde das heißen? Also die Vorstellung, deswegen meinte ich politisch, keinem zu verkaufen und zu vermitteln. Wir schicken dann Bundeswehrsoldaten an eine ukrainisch-russische Demarkationslinie, was auch immer das dann sein wird. Und dann die Vorstellung, dass da jemand ist in Moskau, der weiß, dass es den Rückhalt aus Washington nicht mehr gibt. Und sagt, na gut, dann testen wir das doch jetzt mal aus. Dann probieren wir doch jetzt mal. Dann gehen die ersten 100 Mann mal rüber und dann schauen wir mal, wie viel Gegenwehr da kommt. Das kann man doch dann austesten.
Ich fange erst mal mit meinem Kopfschütteln an bei Herrn Melnyk. Ich stimme ihm ja zu, dass die Amerikaner unverzichtbar waren für die Unterstützung der Ukraine. Aber ich glaube, wir müssen den Realitäten ins Auge sehen. Ich glaube, dass Trump gerade dabei ist, ein Wahlkampfversprechen zu erfüllen. Er möchte raus aus der Ukraine, er möchte einen Deal, whatever it takes. Dabei ist es nicht so entscheidend, was in diesem Deal steht und was dabei für die Ukraine herausspringt, sondern dass er diesen Deal präsentieren kann, dass er sagen kann, er hat das Wahlkampfversprechen erfüllt. Und dann finde ich gerade sehr bemerkenswert diese Annäherung an Russland. Ich glaube, dahinter steht ein Plan. Es geht also weniger jetzt um die Ukraine, sondern es geht eigentlich um neue US-russische Beziehungen. Interessant fand ich auch, dass bei dem Treffen in Riad zum Beispiel gesprochen wurde über eine Energiekooperation in der Arktis. Für mich sieht das so aus, als ob es ein geopolitisches Denken dahinter geht, zum Beispiel diese Achse zwischen Russland, China, dem Iran und Nordkorea aufzubrechen, Russland wegzulösen, Russland wieder mehr an die Amerikaner ranzuholen. Nicht in einer tiefen Freundschaft, aber in einer Partnerschaft, in einer Zweckgemeinschaft sozusagen bei der Aufteilung der Welt. Jetzt zu Ihrem Punkt, dem zweiten Punkt. Ich fand es nicht so klug, am Anfang direkt zu sagen, dass die Gebiete im Prinzip nicht mehr zurückzuerobern sind militärisch. Auch wenn Sie recht haben, dass das so diskutiert wurde und dass militärisch das so der Stand war. Aber man
Sie meinen sozusagen alles schon auf den Tisch zu legen?
Man
zu
hat
sagen,
im Prinzip,
darüber reden
ja,
wir.
Genau.
Und,
ja. Im Prinzip sieht es für mich so aus, als haben die Amerikaner schon weitgehende Zugeständnisse gemacht in diesen Verhandlungen. Von Putin habe ich noch kein einziges Zugeständnis gesehen. Da geht es munter weiter mit dem Angriff auf die Ukraine. Und ich glaube, wir Europäer sind jetzt in einer Situation, wo die Amerikaner sehr klar sagen, was sie nicht machen. Sie werden keine Bodentruppen in die Ukraine schicken. Sie werden das nicht im Rahmen einer NATO-Mission ermöglichen. Sie sagen, Artikel 5 würde nicht gelten. Und wenn das so ist, dann ist das für die Europäer ein extrem schwieriges Umfeld, weil wir sprechen natürlich über eine mögliche Absicherung eines Waffenstillstandes und das ist auch sehr richtig so. Aber
dafür braucht man Waffen.
Dafür braucht
in dieser Welt, in der es um Dominanz geht, wie Ulf ja zu Recht
dafür
sagt,
braucht man auch vor allen
muss
Dingen
man diese
die
Dominanz dann
Truppen.
Auch belegen
genau.
können.
Genau. Und die Frage ist erstmal, was sollen diese Truppen denn überhaupt machen? Aber vielleicht fangen wir noch mal einen Schritt früher an. Es ist ja so, es gibt momentan gar keine stabile Linie in der Ukraine, die man einfrieren könnte. Das gibt aktive Kampfhandlungen und die russische Armee rückt insbesondere im Donbass immer weiter vor. Putin hat momentan überhaupt keine Initiative, das einzufrieren, weil er noch Geländegewinne macht und weil er mehr annektiert hat, als er momentan militärisch kontrolliert. Das heißt, es muss erstmal darum gehen für die Europäer auch, wie können wir die Ukraine in die Lage versetzen, einen Stopp zu erzielen, also dass die Kampfhandlungen wirklich erstmal, also dass die Russen nicht mehr weiter vorrücken, also eine Linie zu stabilisieren. Und dann stellt sich die Frage, sollte es einen Deal geben? Und vielleicht gibt es den, obwohl Russland daran nur interessiert wäre, wenn es wirklich weitreichende Zugeständnisse von Amerika und der Ukraine bekommt. Dann stellt sich die Frage, wie können wir einen Waffenstillstand absichern, das ist die erste Frage. Und die zweite ist aber, wie können wir Russland von einem neuen Krieg abschrecken? Die große Sorge in der Ukraine ist, der Kriegszustand, das Kriegsrecht wird aufgehoben, mehr Leute verlassen das Land, all die Soldaten fahren zu ihren Familien in Europa, bleiben da. Wir werden nie wieder als Ukraine diese Unterstützung mobilisieren können, die wir jetzt haben. Und Putin nutzt es als Atempause. Also die Frage, was sollen denn überhaupt europäische Soldaten in der Ukraine leisten? Sollen die einen Waffenstillstand überwachen? Sollen die eine demilitarisierte Zone kontrollieren? Sollen die wirklich eins zu eins an der Grenze stehen? Oder sollen die, was auch ein Modell ist, so eine Art Stolperdrahttruppe sein, wie wir das im Baltikum hatten? Also ein kleineres Kontingent, vielleicht 40.000 Soldaten. Aber dann ist eben die Idee, wer kommt denn danach? Also was aktiviert denn dieser Stolperdraht? Und die alles entscheidende Frage, und da haben die Europäer keine Antwort drauf, ist, was passiert, wenn diese Truppen, wie auch immer, welche Truppen, europäische Truppen in der Ukraine angegriffen werden von Russland? Sollen die dann zurückkämpfen? Und wenn dann Amerika sagt, wir sind nicht dabei,
dann bist du direkt im Krieg mit Russland.
Naja, und dann ist es auch das Ende der NATO. Also stellen wir uns vor, europäische Soldaten in der Ukraine werden von russischen Soldaten angegriffen und Amerika schaut zu und macht nichts, dann können wir die NATO begraben.
Vielleicht
ganz
noch mal
kurz, Ulf, ja. Und dann
zu der Doppelstrategie, was Sie jetzt zumindest versuchen, ob das aufgeht, sind all die Fragezeichen, die Sie nennen. Die Doppelstrategie der Kommission und der Regierungschefs ist, und Sie reden zum Beispiel, heute haben Sie wieder mit Vance geredet, auch die Kommission. Die Frage ist, was gilt im Trump-Lager immer? Ja, die klingen hinter den verschlossenen Türen wesentlich vernünftiger, ob wirklich der Artikel 5 gilt. Obwohl natürlich, wenn du so einen Wind machst wie Trump, geht das Vertrauen verloren, der Artikel 5.
Es ist ja auch kein Artikel 5-Territorium.
Lebt man davon, dass man das...
Ja. Es ist ja kein Artikel 5-Territorium. Ich finde, wir sollten das einmal nur klar sagen, weil ich das vielleicht missverständlich ausgedrückt habe in der Ukraine.
Aber die Garantie, die lebt ja von Vertrauen, dass sie die Amerikaner bringen. Die Doppelstrategie, ganz kurz, die sie jetzt fahren, ob es klappt und ob sie zusammenbleiben, großes Fragezeichen, ist aber einmal Die Kommission wird gucken, wo ist noch irgendwo Geld im Haushalt, das wir der Ukraine zur Verfügung stellen können, um Waffen kaufen zu können und so weiter. Es wird am Montag ein Treffen der Außenminister geben, wo über 7 Milliarden Euro geredet wird, um maximale Munition zu kaufen. Das ist das eine. Sie werden die Verteidigungsetats sich wahrscheinlich verpflichten, bis auf 3% hochzubringen. Die Schuldengrenze in Europa wird quasi ausgesetzt. Das heißt, wer durch diese Verteidigungsausgaben mehr ausgibt, ja, und dadurch in Schulden kommt, wird nicht ein Strafverfahren der EU kriegen. Das ist das, was die Kommission macht.
Darüber reden wir. Über solche Dinge reden
das
wir
ist jetzt. Das, also, wir haben gerade geredet, das ist die eine Strang der Strategie. Und der andere Strang der Strategie ist eben diese Koalition der Willigen. Das ist problematisch, weil du dann nie alle 27 hast. Also der Macron, es gibt viele, die das kritisieren, weil alles durcheinander. Es gibt aber einige, sagen wenigstens, er versucht was. Und diese Koalition der Willigen muss dann vielleicht eine Truppe, viele von der NATO sagen, die Europäer haben gar nicht mehr als 25.000 Mann, die kampffähig sind. Mag sein oder nicht, aber jedenfalls haben sie mir diese Zahl genannt. Und diesem Paket, letzter Satz, ja. mit der Kommission, die Geld bringt und dieser Bodentruppe, die man bereit ist zu geben, hofft man Trump zu überzeugen, weil ohne Sicherheitsgarantien der Amerikaner geht
genau,
es nicht.
Und das nicht also zu überzeugen, es gibt auch eine Rolle, die Amerikaner noch spielen können. Es geht zum Beispiel über Luftraum, Überwachung, überhaupt Aufklärung. Also die Frage ist, können die Europäer die Amerikaner dazu bewegen, vielleicht nicht die erste Verteidigungslinie zu bilden, aber im Hintergrund zumindest Unterstützungsleistungen zu bringen und vor allen Dingen an Russland zu signalisieren. Also wir wollen wirklich, dass das hier ein Waffenstillstand ist und dass der Konflikt endet. Und wenn ihr wieder anfangt, dann sind wir da. Aber die Frage, ob die Trump-Administration dazu bereit ist oder nicht.
Ich will nur noch eine Sache ganz schnell nachtragen, bevor Elmar gleich antwortet. Und dann habe ich eine Frage an Herrn Melnyk, weil du gerade sagtest, Ulf, die Frage, ob man da alle 27 zusammenkriegt. Da muss man einfach mal auf den ungarischen Außenminister verweisen, der am Montag gesagt hat, in Paris sitzen Kriegsbefürworter, Trump-feindliche, frustrierte europäische Politiker, um ein Friedensabkommen mit der Ukraine zu verhindern. Sag mal, das ist
nur, das ist vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Also wenn du dir anguckst, was am Montag beschlossen wird oder zumindest angedacht ist bei den EU-Außenministern, ist ein 7,5-Milliarden-Paket, mit der die Ukraine unterstützt werden soll. Und das soll freiwillig sein, also nicht als quasi als verpflichtend, weil dann könnten die Ungarn ihr Veto einlegen. Aber wer mitmacht, das ist dann das Entscheidende, soll auch auf eine andere Art und Weise entschädigt werden von der Kommission. Also man denkt ja durchaus ungewöhnlich und weiß, was die Stunde geschlagen hat.
Elmar, du hast vorhin sehr interessiert zugehört und auch genickt, als es um die Frage ging, ist da jemand möglicherweise dabei und wäre das vielleicht auch eine gute Nachricht in dem Zusammenhang? Ist da jemand dabei, sozusagen diese Achse aufzubrechen? Das geht eigentlich ein bisschen in die Richtung dessen, was Ulf ja auch sagt. Wir sitzen da wie der Rotaria-Club in München zusammen und reden eigentlich mit den Bösewichten, die wir als Bösewichte definieren. Mit denen reden wir gar nicht. Das heißt, wir kommen gar nicht mehr ins Gespräch und isolieren sie, treiben sie letzten Endes auch immer weiter in die Ecke. Egal, ob wir das gut oder schlecht finden, aber gar kein Dialog war noch nie eine gute Lösung.
Ja, ich will aber da noch mal eine Kurve schlagen. Tatsächlich ist es ja so, dass wir Europäer es versäumt haben, gemeinsam mit den USA, Putin daran zu hindern, diese 20% des ukrainischen Territoriums am Ende zu halten. Und das ist vor Jahren, vor 2, 3 Jahren vermasselt worden, im Grunde genommen durch die Europäer, weil wir eine schwache Gegenwehr geleistet haben. Wir haben eben nicht zum Beispiel europäische Truppen oder NATO-Truppen ins Spiel gebracht, zum Beispiel um die Luftverteidigung der ukrainischen Städte zu sichern oder Ähnliches. Da gab es ja entsprechende Vorschläge. So. Und nur weil wir es vermasselt haben, im Grundsatz aufzugeben, die territoriale Integrität und Souveränität eines Landes, wie es in der Charta der Vereinten Nationen steht, ist ja im Grunde genommen dann die Aufgabe der alten, regelbasierten Weltordnung. Und da sind wir jetzt. Wir versuchen im Grunde genommen mit Kosmetik, mit kleinen Einzelmaßnahmen, die in Paris, Brüssel oder sonst wo beschlossen werden, irgendwie noch das Ergebnis zu verbessern. Aber Fakt ist doch, wenn es zu einem Friedensgespräch kommt mit Putin und Trump an einem Tisch, mit einiger Wahrscheinlichkeit ohne die Ukraine, dann wird die Ukraine ein Stück weit geopfert auf dem Altar eines höheren Ziels. Und das hat Frau Pouyarin vorhin, wie ich finde, zu Recht angesprochen. Es geht Donald Trump um etwas Größeres. Es geht tatsächlich darum, diese Achse aufzubrechen zwischen den, ich sag mal, Schurkenstaaten, wie wir sie in den letzten Jahren benannt haben. Er will einen Deal, und zwar einen Atomdeal. Das Rüstungsabkommen New START läuft in genau einem Jahr aus. Mhm. Das ist das letzte Abrüstungsabkommen, das diese Welt noch hat, oder Rüstungsbeschränkung. Und Donald Trump träumt davon, einen neuen Deal zu schaffen, mindestens mit Russland, vielleicht sogar mit China. Und damit er das erreicht, und es wäre historisch, wenn ihm das gelingen würde, weil sonst gibt es freie Bahn für den nuklearen Rüstungswettlauf, es wäre historisch, aber damit ihm das gelingt, ist er bereit, die Ukraine und das Staatsgebiet der Ukraine auf dem Altar eben zu opfern. Und dazu gehört nur dann eine Unterstützung der USA für die Ukraine, wenn sie bereit ist, ich sprach es vorhin an, gewissermaßen ihre wirtschaftliche Zukunft an die USA zu überschreiben. Das ist der Kern dieses Vertrags, den Scott Bessent letzte Woche vorgelegt hat. Dann würde das nämlich bedeuten, dass die USA wirtschaftliches Interesse daran haben, die Rest-Ukraine ohne die 20% so zu unterstützen, dass Wladimir Putin nicht auf den Gedanken kommt, da weiter vorzumarschieren. Das wäre aus Sicht von Trump die dauerhafte Lösung. Er hätte, wie man in Amerika sagt, Skin in the Game. Er hat wirtschaftliche Interessen, wenn er die Rohstoffe ausbeuten könnte. So, das ist der große Plan. Und das ist jetzt die Frage an die Europäer. Was machen wir damit? Steuern wir ein paar 10.000 Soldaten bei, um so einen Waffenstillstand dann zu organisieren? Und sind wir bereit, das Signal zu senden in den Rest der Welt, dass die Landnahme, die Putin ja hier vollzogen hat, okay ist? Kann dann Donald Trump auch Landnahme in Panama, in Grönland oder anderswo und China in Taiwan betreiben? Das ist die entscheidende Frage, die die Europäer beantworten müssen.
Genau. Und während die Kollegen aus der Regie bitte mal die jüngsten Bilder aus der Ukraine vielleicht netterweise zuspielen, wo man sieht, dass das stimmt, was Sie sagen, dass nämlich das Bombardement immer weitergeht. Ja, also das ist die aktuelle Situation in der Ukraine. Würde ich gerne Herrn Melnyk einmal an dem Punkt fragen. Ich weiß, dass Sie sehr viel im Kontakt sind mit Menschen zu Hause, auch wenn sie gerade in Südamerika sind. Wie kriegsmüde ist dieses Land eigentlich mittlerweile? Wie kriegsmüde ist diese Bevölkerung? Was wollen die? Oder anders gefragt, wie groß ist der Rückhalt nach wie vor für Präsident Zelensky? Wie groß ist die Entschlossenheit und auch der Wille, dieses gequälte Land, es ist Mykolaiv, die Stadt, in der ich auch selber war, wenn man das sieht, wie dann Rentner, Menschen mit 80, 85 Jahren irgendwie aus Hochhäusern runtergehen und dann drei Kanister Wasser holen, um dann irgendwie ihre Teller waschen zu können, mühsam, jeden Tag. Das ist die aktuelle Situation, das ist Leben im Krieg. Wie müde ist diese Bevölkerung davon und wie groß ist der Rückhalt für den Präsidenten, Herr Melnyk?
Natürlich sind die Menschen kriegsmüde. Also 3 Jahre Krieg, das muss man sich vorstellen. Gleichzeitig, wenn wir schauen auf die Reaktion dieser letzten Äußerungen vom Heißen Haus, die haben das Gegenteil bewirkt. Dass, obwohl die Menschen müde sind, obwohl die Menschen natürlich auch einen gerechten und langfristigen Frieden wollen. Gleichzeitig sind sie nicht bereit, das für jeden Preis zu tun. Die Ukraine ist keine Bananenrepublik. Das müssen ja alle im Kopf behalten, auch in Amerika. Das ist etwas, wofür wir gekämpft haben. Und ich glaube, auch wenn die Lage gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten so schwierig ist, glaube ich, ist die große Mehrheit, eine große Mehrheit der Ukrainer nicht bereit, einem Deal zuzustimmen, der hinter unserem Rücken abgeschlossen wird und ohne dass wir dabei auch am Tisch gesessen haben und auch unsere Interessen vertreten haben.
Ja, Herr Melnyk, ich würde an dem Punkt gerne noch einmal etwas kurz klarstellen, weil es, glaube ich, wichtig ist und weil es auch Teil dieser großen Erzählung ist, die wir hier auch immer wieder mitkriegen, die ich auch selber immer wieder mitkriege. Da wird sozusagen versucht, der Eindruck zu erwecken, da gibt es diesen Präsidenten Zelensky, der so halb despotisch irgendwie dieses Land regiert, überhaupt nicht interessiert ist an demokratischen Prozessen und Abläufen, sozusagen Wahlen absichtlich verhindert oder zumindest verzögert, weil er Angst hat sozusagen vor der politischen Konkurrenz. Vielleicht können Sie das einmal kurz erklären. Ich sag's nur mit meinen dürren Worten. Ich habe das vor anderthalb Jahren in der Ukraine natürlich auch gefragt und anders erfahren. Die Leute schauen dich dann an und sagen, wenn du nach Wahlen fragst, dann sagen die, pass mal auf, unsere Männer sitzen im Schützengraben. Viele sind gar nicht mehr hier. Wir können unter diesen Umständen schlicht logistisch keine faire, freie Wahl organisieren. Wir können noch nicht mal sicherstellen, dass ein Stimmzettel verlässlich aus einem Ort irgendwo im Schützengraben dahin kommt, wo er eigentlich hin muss, um ausgezählt zu werden. Das heißt, die reine Organisation, die schlichte Organisation einer Wahl ist sehr, sehr schwer. Und das sagen die Ukrainer selbst. Wäre es unter den heutigen Umständen möglich, das wäre die letzte Frage, eine solche Wahl zu organisieren und wie sinnvoll wäre es? Es gibt diese Begründung sozusagen im Kriegsrecht, Wahlen in Kriegszeiten eben nicht durchführen zu müssen, genau aus diesen genannten Gründen. Würde das theoretisch gehen? Wäre das möglich? Trump tut ja so, als wäre da einer so ein Antidemokrat und hat überhaupt kein Interesse an Wahlen. Die Wahrheit ist aber vielleicht dann doch eine andere.
Also wir sind ein demokratisches Land. Ja. Wir kämpfen nicht nur für unsere Unabhängigkeit und Souveränität, sondern auch dafür, dass wir seit Jahrzehnten aufgebaut haben, eine funktionierende Demokratie. Und das sollte auch ein Wegweiser sein für alle. Und ich glaube, für Zelensky natürlich, er muss die Verfassung umsetzen. Er kann ja nicht also die Wahlen verkünden mitten in einer Kriegssituation. Das heißt, vorher muss die Sicherheit gewährleistet werden. Vorher muss auf jeden Fall also die Kriegshandlungen eingestellt werden. Und dann müsste man schauen, also ob es überhaupt möglich wäre. Aber dieses Argument, das man benutzt, angeblich der Präsident hat kein Mandat, also das stimmt einfach ja, das nicht. Und Sie haben auch die Zahlen geführt, was das Vertrauen angeht. Das alles ist natürlich etwas, was nicht stimmt, was wir in den letzten Tagen auch aus Washington gehört haben.
Das ist auch Teil der Wahrheit. Ich habe das damals auch so erlebt irgendwie. Das ist zugegeben, das Stimmungsbild vor anderthalb Jahren. Aber die Entschlossenheit der Ukrainer, für die Freiheit ihres Landes zu kämpfen, die habe ich als ungebrochen erlebt. Ich habe auch kaum Leute gehört, die hinter vorgehaltener Hand sagen, na komm, jetzt lass uns mit den Russen irgendwie einen Deal machen. Wobei Deal in dem Zusammenhang ist ja vielleicht auch mal wichtig klarzuziehen. Elmar, Deal ist ein großes Wort in dem Zusammenhang. Das, was du gerade beschreibst, läuft ja eher auf Erpressung hinaus. Das hat ja, Deal ist ja etwas, wovon beide Seiten im Zweifel etwas haben. Ich würde trotzdem mal gerne zum Schluss an euch die Frage stellen, was könnte denn das Szenario sein? Zelensky und andere sagen, wir bräuchten einen NATO-Beitritt. Es gibt andere, die sagen, vollkommen unrealistisch, wird nicht gehen. Die Töne, die aus Russland kommen, wenn es um die Frage geht, EU-Beitritt, und da sitzt ja Ulf auch da, die sind anders, sind so eher, das könnten wir uns vorstellen. Wäre das im Zweifel die Sicherheitsgarantie, die Ukraine braucht? Würde in Washington das möglicherweise akzeptiert werden, Elmar?
Ich kann mir das schon vorstellen, wenn die Europäer eben dann auch zuständig sein sollen für alles, was die Ukraine anlangt, dann wäre eigentlich das Ziel für Donald Trump ja erreicht, mit der kleinen Ausnahme, dass er die Geschäfte machen will. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz hatten wir den Eindruck, auch nach der Rede eben von Vance, da geisterte über die Fluren das Stichwort, ist Amerika eigentlich noch unser Verbündeter oder ist Amerika jetzt systemischer Gegner? Und nach dem, was wir da gehört haben, muss man das so beantworten, dass USA unter Donald Trump jedenfalls systemischer Gegner der regelbasierten Weltordnung und auch der gemeinsamen Wertegemeinschaft ist. Jedenfalls muss man da sehr, sehr große Zweifel dran haben. Und das, was dann vielleicht am Tisch in Saudi-Arabien verhandelt werden könnte, hat einige, das wurde offen gesagt, hinterher auf den Fluren, an Jalta erinnert. Februar 1945, genau. Wo Churchill, Stalin und Roosevelt sich über die Zerteilung Deutschlands Gedanken gemacht haben. Nur der große Unterschied, damals ging es um den Aggressor Deutschland. Deutschland war Täter. Hier geht es quasi um die Zerteilung des Opfers. Und der Aggressor darf im Grunde genommen mitentscheiden. Und der angebliche Unterhändler USA ist offenbar bereit, den Forderungen des Aggressors zu folgen. So, vor dem Hintergrund wäre es schön gewesen, auf der Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel von den Europäern Europäern mal eine richtige Vision und auch eine Strategie und Maßnahmen zu hören? Ja. Ehrlicherweise nichts. Es gibt keinen Plan, obwohl wir jetzt mehrere Jahre in diesem Krieg sind. Der Einzige, der dort aufgetreten ist, der einen Plan hatte, war Volodymyr Zelensky. Der hat den Europäern eine europäische Armee mit der ukrainischen modernen Kriegserfahrung vorgeschlagen. Und das sollte sehr schnell passieren. Also tatsächlich die Einbindung in die Europäische Union mit einer eigenen Armee scheint etwas zu sein, über das man meiner Meinung nach zumindest mal ernsthaft nachdenken sollte.
Und bevor Jana Polyarin darauf antwortet, kurz die Frage nicht, wie wird das in Brüssel diskutiert? Also NATO, das ist das, was ich immer höre, nein, das würden die Russen wahrscheinlich auch nicht akzeptieren. EU möglicherweise ja. Erste Frage, wie schnell könnte das gehen? Und B, würde das bedeuten, dass auch die EU sich damit sozusagen verpflichtet? Das ist in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Es gibt ja sozusagen auch eine Verteidigungsverpflichtung der EU, falls ein Mitglied angegriffen wird.
Das hätte die Verpflichtung, ich glaube, dass ein schneller EU-Beitritt in den nächsten 2-3 Jahren, vielleicht nicht naiv, vielleicht spreche ich mit den falschen Leuten, ich für eine Illusion halte. Und man sollte an Illusionen in dieser kritischen Zeit nicht festhalten. Mhm. Das führt mich zur zweiten Antwort. Ich verstehe komplett, worauf Elmar hinaus will. Die regelbasierte Weltordnung, das zertrümmert der Trump. Das verstehe ich. Und wir können das jetzt noch 10-mal bedauern und traurig sein im Rotaria-Club, dass der Champagner Rotaria nicht mehr fließt.
Aber du hast nichts gegen Rotaria-Club, um das mal ganz deutlich zu sagen.
Ja. Aber es bleibt eine verdammte Realität, ja, weil er wird mindestens hoffentlich nur 4 Jahre im Amt sein. Mhm. Und das heißt, man muss jetzt mit den Realitäten umgehen. Das Maximale, was ich in Brüssel höre, und das ist schon ein Wert, eine Riesenleistung, dass sie eine Truppe aufstellen, eine Friedenstruppe, die versucht mit einem starken Mandat, NATO-Mandat, EU-Mandat, wie auch immer, versuchen für Frieden zu sorgen in der Ukraine, aber ohne die Amerikaner. Ich habe keinen einzigen in Brüssel gehört, auch nicht auf der Sicherheitskonferenz. Ohne die Amerikaner können sie das nicht leisten. Der Frieden und die Sicherheit der Ukraine ist ohne die Amerikaner nicht sicherzustellen. Das heißt, wir müssen mit Donald Trump leben, weil der wird nicht weggehen. Und darauf sollte man sich einstellen. Okay. Und ich glaube, aus diesem zu Recht beklagenswerten Modus, dass wir in einer Welt erwachen, die eben nicht mehr ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg, sollten wir nur klar sein, jetzt fangt an zu arbeiten und bleibt nicht in diesem Modus, den wir seit Jahren kennen, in dem wir uns daran abarbeiten, wie schlimm die Welt ist.
Ja, vielleicht noch, wir sind leider schon am Ende der Sendung, aber noch eine ganz kurze Einschätzung von Frau Polyarin in dem Zusammenhang. Ist es vielleicht sogar eine gute Nachricht, dass eine Sache von Vance bei dieser Rede ja in München nicht vom Tisch genommen wurde? Er hat kein Wort davon gesagt, dass die 40.000 Mann, glaube ich, die Amerikaner, die auf europäischem Boden sind, dass die nach Hause geschickt werden sollen. Er hat kein Wort. Wie viele?
Sind
100.000. Sind
100.000? 100.000, 60.000 in Deutschland.
So rum war es. Okay, danke. Zweimal die falsche Zahl. Also und das Zweite, der Nuklearschirm. Auch davon war keine Rede, sozusagen die Nuklearwaffen aus Europa abzuziehen. Ist das eine gute Nachricht in dem Zusammenhang?
Ganz kurz nur zum EU-Beitritt, weil das wirklich wichtig ist. Der Maidan 2013 und 2014 war wegen eines Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union. Daraufhin wurde die Krim annektiert. Daraufhin wurde dieser Krieg im Donbass angezettelt, richtig, von Russland. Deswegen glaube ich, das ist eine Illusion, dass die Russen einem EU-Beitritt zustimmen würden. Also ich glaube, sie wollen aus der Ukraine kein zweites Schweden oder Finnland vor dem NATO-Beitritt machen. Zu den Punkten, ich glaube, zum Truppenabzug, das war vielleicht zu früh, dazu etwas zu sagen. Da soll es eine weltweite Überprüfungen geben. Ich habe in DC im Dezember letzten Jahres viel gehört, dass die 20.000 US-Truppen, die in Reaktion auf den Februar 2022 zusätzlich nach Europa gekommen sind, die ersten sind, die abgelöst oder zurückgeschickt werden sollen. Und das ist eben auch die Herausforderung für die Europäer. Es geht ja nicht nur um die Absicherung eines eventuellen Waffenstillstandes in der Ukraine, sondern es geht ja auch darum, potenziell das zu kompensieren, was die Europäer an Lücken lassen, wenn sie auch aus Europa ein Stück weit abziehen, sich aus der NATO ein Stück weit zurückziehen. Nicht vollständig, aber wir müssen definitiv damit rechnen. Deswegen würde ich diese Vance-Rede nicht unbedingt als so positiv sehen, weil sie auch eine Schamoffensive war an Rechtspopulisten in Europa, die nämlich auch mit der liberalen Weltordnung nicht so viel anfangen können und auch denken, da wird zu viel Champagner getrunken auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
Okay, es war letzter verzweifelter Versuch, noch ein bisschen Optimismus irgendwie zu verbreiten, irgendwas rauszuholen.
Es ist jetzt klar, was die Sache ist. Jetzt muss man gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt
aber
oder
wir können
nie.
Noch was tun. Das muss man vielleicht hier auch noch mal. Wir können was tun. Wir können noch mal
ich schaue immer auf das BIP, auf das russische BIP und denke, das russische Bruttoinlandsprodukt ist kleiner als das von Italien. Also insofern, da müsste doch eigentlich mit unserer Wirtschaftskraft was gehen. Also es gibt keinen Grund, verzweifelt zu sein. Ich danke Ihnen allen sehr herzlich. Das viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.